Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gebärdensprachendolmetscherin und wird all das, was wir erzählen, Gebärdensprachen dolmetschen. Imani Brown, unser Autor, ist 1980 im Iran geboren, also während des ersten Golfkriegs. 1986 ist sein Cousin quasi vom Schulunterricht zum Militär eingezogen worden, starb noch am selben Tag als Jugendlicher. Daraufhin beschloss Imani Browns Vater, seinen Sohn in Sicherheit zu bringen und ihn nach Norwegen zu Verwandten zu schicken. Imani war damals 6 Jahre alt und er ist tatsächlich auf die Reise geschickt worden, ganz alleine, ohne Familie, ohne Freunde, nur begleitet von diversen Schleusern, die ihn aber alle mehr oder weniger seinem Schicksal überlassen haben. Das, was Imani danach erlebt hat, also nach dieser Flucht, beschreibt er oder erzählt er in diesem Buch Hallo Deutschland, auf der Suche nach Heimat. Und damit Sie jetzt gleich quasi mitten im Geschehen sind, sich vorstellen können, was er als Kind erlebt hat, weil er ist im Krieg aufgewachsen, fangen wir gleich an zu lesen. Wir haben leider nur ein Buch. Du weißt
Bescheid. Mhm. Wandere ich also am besten so. Ich muss 5 gewesen sein, als ich meine erste Leiche sah. 1 Jahr, bevor ich das Land verließ. Es war ein Mann mittleren Alters. Er lag zwischen Stein und Schutt, zwischen den Ruinen seines Hauses in Abadan in Iran. Als Kind suchte ich nach den Bombardements immer nach Bombensplittern. An jedem Tag fand ich aber nur diesen Mann. Sein Gesicht war staubig weiß vom Schutt, vermischt mit Blut. Ich konnte nur einen Teil seines Oberkörpers sehen. Der Großteil seiner Leiche war verschüttet. Nur sein Kopf ragte vollständig aus den Trümmern hervor. Seine Augen standen offen. Ich war wie versteinert, hatte aber keine Angst. Es sah so friedlich aus. Ich hielt meinen kleinen Ball ganz fest in den Händen und stand stumm vor ihm, bis mich ein Mann wegschubste. »Na los, Kleiner, geh nach Hause.« Ich rannte mit meinem Ball in den Händen davon. Zu Hause erzählte ich es meiner Tante. Sie nahm mich in den Arm und weinte. Es war ein jüdischer Stoffhändler gewesen, bei dem sie oft einkaufen gegangen war. Der Großteil meiner Familie lebte in Ahvaz. Einige wenige Verwandte, unter anderem meine Tante in Abadan. Als Saddam Hussein 1980 einen Überraschungsangriff startete, rückten seine Truppen in Abadan vor. Die irakischen Soldaten belagerten die Stadt. Viele Menschen starben oder mussten fliehen. Auch Mitglieder meiner Familie. Abadan war für Saddam von besonderem Interesse wegen des Erdöls. Der Iran verfügt über das 3rdgrößte Erdölvorkommen weltweit. Und die Stadt am Persischen Golf war das Zentrum der iranischen Erdölindustrie. Unter der Erde Abadans brodelte das schwarze Gold. Später wurden auch Khorramshahr und Ahvaz Kriegsschauplätze. Es war ein territorialer Krieg um die Provinz Khuzestan, deren Hauptstadt Ahvaz ist, die Stadt, in der ich geboren wurde. Ahvaz ist eine der heißesten Städte der Welt. Es kommt nicht selten vor, dass Temperaturen über 55 Grad herrschen, gepaart mit heftigen Sandstürmen, die die ganze Stadt gelblich-weiß erscheinen lassen. Ich kann mich erinnern, dass es mitunter so heiß war, dass ich manchmal, wenn ich kurz ohne Schuhe rausging, auf den Fersen laufen musste, um mir die Fußsohlen nicht zu verbrennen. An manchen Tagen, wenn es heftige Bombenangriffe auf die Stadt gab, die Krankenwagen mit ihren schrillen Sirenen durch die Straßen fuhren, die Menschen schrien und weinten, man das Beben der Detonation spürte und gleichzeitig ein Sandsturm wütete, stand ich einfach nur in der flimmernden Hitze auf der Straße vor unserer Wohnung und betrachtete das, was vor mir lag. Die Häuser und Trümmer, die in Flammen standen, die Toten und Verletzten, Menschen, die qualvoll schrien oder wegrannten, wenn sie noch konnten. Es war die Hölle auf Erden. Aber als Kind kannte ich es nicht anders. Es war die Welt, in die ich hineingeboren wurde, in der ich aufwuchs. Und ich glaubte, es wäre überall wie hier, im Iran. In meiner Vorstellung existierte kein Ort, an dem Menschen in Frieden leben. Und mir war schon damals bewusst, dass ich irgendwann sterben würde. Vielleicht durch eine Bombe, vielleicht aus einem anderen Grund. Vielleicht würde ich Glück haben und so alt wie Vater und Mutter werden. Aber dass es so kommen würde, war keineswegs selbstverständlich. Im Gegenteil, der Tod war allgegenwärtig. Man konnte seinen Atem im Nacken spüren. Die größte Sorge meiner Mutter war, dass es sie und meinen Vater irgendwann treffen könnte und meine jüngere Schwester, mein neugeborener Bruder und ich als Waisenkinder aufwachsen würden. Jedes Mal, wenn die Sirenen des Fliegeralarms ertönten und wir die Jets über unseren Köpfen hören konnten, verkroch sich meine Mutter mit meiner Schwester, später auch mit meinem Bruder und mir in eine Ecke in der Wohnung. Sie legte sich über uns 3 Kinder, als ob sie uns vor den Bomben beschützen könnte und murmelte leise und gefasst die ganze Zeit, »Lieber Gott, wenn es dich gibt, lass meine Kinder nicht zu Waisen werden.« Und wenn es uns trifft, dann nimm uns alle mit. Die arme Frau, was muss sie damals verspürt haben? Sie war zu jener Zeit erst Mitte 20. Das Schlimmste für uns war jedoch der Moment nach dem abrupten Ende der Angriffe. Dann herrschte plötzlich diese Stille, eine merkwürdige Stille, beängstigend, nicht erleichternd. Es war der Moment, in dem einem das ganze Ausmaß erst bewusst wurde. Wenn man auf den Straßen in die paralysierten Gesichter der Menschen blickte, die umherhirrten, um nach Angehörigen zu suchen. Wenn sich weinende Mütter und Väter auf den Boden warfen, ihr totes Kind in den Armen. Wenn sich die Alten einfach an Ort und Stelle auf den Boden setzten, zu schwach, um weiterzugehen. Und dann dieser entsetzliche Gestank in der Luft. Der Geruch, der nach den Bombenangriffen über der Stadt hing, erinnerte mich an abgebrannte Streichholzköpfe. Doch du konntest dich dem Ganzen auch nicht entziehen und einfach sagen, ich bleibe zu Hause in meinen vier Wänden. Du wolltest raus aus dem Drecksloch, in das du dich verkrochen hattest. Auf die Straßen. Nach einem solchen Angriff wolltest du nur noch nach draußen und fliehen. Auch meine Mutter ging nach den Anschlägen immer mit uns raus, um zu atmen, tief ein- und auszuatmen. Wir standen auf der Straße vor unserem Haus, genauso paralysiert wie die anderen Menschen, wenn wir schließlich realisierten, was gerade passiert war. Wenn wir realisierten, was gerade passiert war, löste sich unsere Erstarrung und wir weinten. Nicht vor Glück, dass wir überlebt hatten, sondern weil all das, was gerade geschehen war, so unvorstellbar blieb. Manchmal, wenn die Angriffe heimtückisch in der Nacht geflogen wurden und die Stadt den Strom abgeschaltet hatte, damit sich die Piloten nicht an den Lichtern orientieren konnten, mussten meine Eltern laut nach uns rufen, wenn alles vorbei war, weil auch unsere Wohnung in völliger Dunkelheit lag. Meine Schwester weinte und rief nach meiner Mutter, mein Vater rief nach mir, um zu hören, ob ich in Ordnung war. Und wir tappten so lange durch die Dunkelheit, bis wir uns an den Händen wieder fassen konnten. Vater versuchte dann, die Öllampe zu finden. Sobald er sie hatte, machte er sie an und wir setzten uns im Kreis um sie herum, während draußen die Hölle tobte. Seitdem hasse ich Öllampen. Ich verbinde mit ihnen nur Trauer, Tod und Hilflosigkeit. Mutter und Vater redeten oft mit mir über den Tod und ich bin ihnen bis heute dankbar dafür. Denn sie haben mir schon als Kind die Angst davor genommen. Sie wollten sicher gehen, dass meine Geschwister und ich zurechtkämen, wenn ihnen etwas zustoßen würde. Also versuchen sie, mich über den Tod aufzuklären, dass es zum Leben dazugehöre, dass wir im Krieg sterben könnten und all das. Den Tod als etwas Natürliches anzunehmen, fiel mir nicht schwer, waren wir doch tagtäglich von ihm umgeben. Es gab regelmäßig Beerdigungen in unserem Familien- und Bekanntenkreis. Über 80 Menschen aus meinem Umfeld starben in diesem sinnlosen Krieg. Vater entschloss sich irgendwann, nur bei engen Verwandten zur Beerdigung zu gehen. Es wäre sonst zu viel für ihn geworden. Und jeder, der eine iranische Beerdigung erlebt hat, weiß, was wahre Hysterie ist. Frauen, die sich die Gesichter zerkratzen, an ihren Haaren ziehen, kreischen, zusammenbrechen und sich auf den Boden wälzen. Als Kind konnte ich das nicht verstehen. Einerseits betonten meine Eltern immer wieder, der Tod sei nichts Schlimmes. Andererseits bekam ich bei den Beerdigungen ein anderes Bild davon, ein wahrlich grauenhaftes. Deshalb mieden meine Eltern die Begräbnisse fortan, so oft es ging.
Das als Eindruck, wie Imani aufgewachsen ist. Du schreibst, Imani, dass du in diese Welt des Kriegs hineingeboren wurdest, dass das für dich, also dass das für du dir gar nicht vorstellen könntest, dass es irgendwo anders sei. Aber irgendwann hast du realisiert, dass das nicht der Normalzustand ist. Willst du darüber was erzählen?
Meine ersten Erinnerungen spielten sich ja im Krieg ab und Für mich war das einfach mein Alltag, weil wenn mein Vater nachts den Fernseher anschaltete, da gab es ja noch den Nahost, also Palästina und Israel gab es da, es gab Südamerika und überall ging es um Krieg, um die Front, um tote Menschen und ich dachte halt einfach, das ist die Welt, in die ich hineingeboren wurde. Ich dachte, das ist jetzt mein Alltag und es ist nicht nur mein Alltag, sondern es ist auch von vielen anderen Kindern und deshalb war es dann für mich etwas ganz Normales, aber die Momente, wo man dann realisierte, dass es doch nicht normal ist, wo man dann plötzlich mit dem Tod konfrontiert ist, wenn man die Jets über seinen Köpfen hört und wenn man die Detonation hört, dann realisiert man dann schon in diesem Moment, nee, es ist gerade überhaupt nichts normal. Und das waren die Momente, wo man dann realisierte, okay, hey, hier passiert gerade etwas, was ganz schlimm ist.
Und du bist, schreibst du auch, immer weggelaufen. Also Imani hat gelebt in diesem Haus mit seiner Familie und ist jetzt nicht wie kleine Jungs hier mal eben zum nächsten Block oder mal zum Spielplatz gelaufen, sondern er ist richtig einfach die Straßen entlang gelaufen. Er sagt selbst oder schreibt immer auf der Suche nach einem besseren Ort, was er sich gar nicht jetzt so, es war nicht so ein rational, sondern eher so ein emotionales Ding. Und was er immer gesammelt hat, was mich beim ersten Lesen des Manuskripts sehr berührt hat, während andere Jungs irgendwie Knicker sammeln oder in meiner Generation Knicker oder heute, was weiß ich, irgendwie Gameboys oder so, hat er immer Bombensplitter gesammelt. Und du hattest auch eine ganz stattliche Sammlung. Und dann habe ich mich halt gefragt, was das für ihn bedeutet hat, diese Bombensplitter.
Die Bombensplitter waren als Kind mein Ein und Alles. Also ich bin ja aus zwei Gründen immer von zu Hause weggerannt nach den Bombenangriffen. Erstens, weil du erstmal traumatisiert bist und du willst ja erstmal nur wirklich raus aus deiner Wohnung, aus deinem Haus. Und zweitens, in so einem Moment will man einfach nur Kind sein. Also das ist so einfach so ein Instinkt, was in dir herausbricht. Du willst einfach nur in dem Moment spielen und Kind sein. Und ich bin dann einfach den Sirenen entlang gelaufen und bin dann einfach praktisch über die ganzen Leichenberge und über die ganzen Schütten hochgelaufen und habe versucht, irgendwelche Bombensplitter zu finden oder zu suchen, die irgendwas, wo irgendein Zeichen drauf stand oder so, weil sie symbolisierten für mich etwas, was nicht aus dem Iran kam, etwas, was von ganz Weitem kam, also etwas, was von oben nach unten geflogen ist, weil wenn man in meiner Geburtsstadt in den Himmel blickte, wir haben so einen Sternenhimmel, das ist unglaublich, also du kannst gar nicht mehr zählen. Und die Sterne und die Bombensplitter symbolisierten etwas, was aus ganz, ganz weit weg kommt, aus einem vielleicht besseren Ort, so absurdes klingen mag, weil die brachten ja eigentlich Tod und Unglück nach Iran.
Und ich hatte ja eingangs erzählt, dass Imanis Vater, als Imani 6 war, ihn nach Norwegen geschickt hat. Und das ist tatsächlich passiert. Also er ist losgeschickt worden. Sein Vater hat ihn nach Teheran gebracht. Dort wurde er quasi einem Schleuser übergeben, der mit ihm nach Frankfurt geflogen ist. Und jetzt hören wir noch eine Lesestelle, wie Imani als 6-Jähriger in Frankfurt am Flughafen ankommt.
Es war bereits Abend, als das Flugzeug schließlich landete. Eben aufgewacht, hatte ich das Gefühl, meine Blase würde mich umbringen. Kleiner, wir müssen aussteigen, sagte der Mann neben mir. Dann stand er auf, griff in das Handgepäckfach über unseren Sitzen, um meinen Rucksack herunterzuholen. Kann ich ganz schnell noch auf die Toilette, fragte ich. Wir sind gleich draußen, antwortete er. Also reihten wir uns in die Schlange in Gang ein. Ich hatte keine Ahnung, wo wir waren. Nachdem wir ausgecheckt hatten, standen wir in einem großen Flughafen. Es sah anders aus als der in Teheran. Der Mann nahm meine Hand und wir liefen zu einer Toilette. Ich schaute mich neugierig nach allen Seiten um. Es war eine völlig andere Welt. Allerdings kam es mir nicht vor wie der schöne Ort, den ich mir immer vorgestellt hatte. Es war nur ein anderer Ort. Als wir schließlich die Toiletten erreichten, betrat ich eine der Kabinen. Was sind das bloß für Dinger, dachte ich. Im Iran hatten wir solche Toiletten nicht. Zu Hause ging man in einen kleinen Raum, in dem ein Loch im Boden war und hockte sich drüber. Aber so etwas wie ein Stuhl aus Porzellan war mir bis dato fremd. Gott sei Dank musste ich nur pinkeln. Als ich fertig war, gingen wir wieder in die große Halle. Immer noch orientierungslos folgte ich dem Mann, der mich wieder an der Hand genommen hatte. Dass ich mich in Deutschland befand, im Frankfurter Flughafen, war mir nicht bewusst. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, was Vater gesagt hatte. Aber ich saugte alle Eindrücke auf. Hellhäutige Menschen, Frauen ohne Kopftücher, die Läden, die belegten Brötchen, die die Menschen aßen, die Schriftzeichen, die nicht wie arabische aussahen, die Sprachen, die um mich herum gesprochen wurden, die Gesichtszüge der Leute, die hektisch an uns vorbeiliefen. Mir kam es so vor, als würde sich sogar die Luft, die ich atmete, anders anfühlen, anders riechen. Das war jedenfalls nicht der Geruch des Irans und schon gar nicht der von Ahvaz. Es kam mir so vor, als wäre ich innerhalb einiger Stunden in eine andere Dimension eingetreten. Irgendwann setzten wir uns auf eine Bank. Um uns herum saßen Menschen oder hatten sich schlafen gelegt. Der Mann sprach kein Wort und ich hockte da und beobachtete weiter alles um mich herum. So vergingen fast 1,5 Stunden. Langsam wurde ich wieder müde. Plötzlich sagte der Mann, dass ich jetzt gehen müsse. Ich solle warten und mich nicht von der Stelle bewegen. Es werde bald ein Mann mit einem Blumenstrauß in der Hand kommen und sich zu mir setzen. Mit ihm geht es dann weiter. Er stand auf und schaute mich an. Dann ermahnte er mich, dass ich bis dahin auf keinen Fall auffallen dürfe. Ich dürfe nicht erwischt werden. Ich verstand nicht, was er damit meinte, aber ich hatte begriffen, dass ich mich unauffällig verhalten sollte. Dann drehte er sich um und ging. Ich schaute ihm so lange hinterher, bis ich ihn nicht mehr sehen konnte. Mit meinem kleinen Rucksack auf dem Schoß saß ich auf der Bank, hielt ihn ganz fest, schaute mich um und versuchte nicht aufzufallen. Darin war ich gut. Ich rückte ein wenig näher zu den anderen, die auch hier saßen oder schliefen. So, als ob ich zu ihnen gehörte. Ich dachte, der Mann würde bald kommen und dass ich bald in Norwegen sein würde. Das war doch der Ort, von dem Vater gesprochen hatte. Ich musste nur hier auf dieser Bank bleiben und nicht auffallen. Ich weiß nicht, wie lange ich so da saß. Ich weiß nur, dass ich irgendwann aufwachte, als die Sonne aufging. Ich hatte meinen kleinen, fast leeren Rucksack als Kissen benutzt. Als ich mich aufrichtete, wusste ich sofort, dass niemand mehr kommen würde. Ich rückte noch ein wenig näher an den Mann heran, neben dem ich geschlafen hatte. Eigentlich musste ich auf Toilette, aber ich traute mich nicht aufzustehen. Und ich hatte Hunger. Meine Mutter hatte mir Gott sei Dank Biskuits in den Rucksack gesteckt. Unauffällig griff ich immer wieder hinein und aß ein paar Stückchen. Ich überlegte, welchen Weg ich zu den Toiletten nehmen sollte. Ich wollte auch etwas trinken. Irgendwann stand ich auf, schulterte meinen Rucksack und lief einfach geradewegs los. Im Sanitärraum waren ein paar Leute. Ich ging direkt zum ersten Wasserhahn. Neben dem sich jemand die Hände abtrocknete, hielt meine Hände unter den Strahl und trank so viel ich konnte. Die Kekse hatten mich so durstig gemacht. Anschließend betrat ich dann eine dieser High-End-Kabinen, die mir immer noch sehr fremd, ja fast außerirdisch vorkam. Da stand ich nun und wusste nicht, wohin ich mich wenden sollte, wenn ich die Toilette verlassen haben würde. Ich hatte es jedenfalls nicht eilig, wieder nach draußen zu gehen. In meinem Rucksack waren $100, die Biskuits und ein Zettel mit der Telefonnummer meines Vaters. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich meinen Vater erreichen sollte. Ich öffnete die Kabinentür, ging erneut zum Waschbecken, an dem sich jetzt niemand mehr stand, wusch mir mein Gesicht und verließ den Raum wieder. In der großen Halle des Flughafens waren jetzt mehr Menschen als zuvor. Ich lief los, ohne darüber nachzudenken, wohin. Einfach geradeaus. Ich lief im passenden Abstand zu den Menschen, die in dieselbe Richtung gingen wie ich. Wenn ich jemanden bemerkte, der mir zum Beispiel aufgrund seines Tons ähnlich aussah, blieb ich in seiner Nähe wie ein Kind neben seinem Vater oder einem Bekannten. Und wieder beobachtete ich die Läden, die Menschen und realisierte erneut, dass ich weit weg von zu Hause war. Aber plötzlich war sie auch wieder da, die Neugierde. Ich ging einfach weiter und schaute alles um mich herum. Bestimmt mehr als 100 Mal war es mir gelungen, von zu Hause abzuhauen und in einer Millionenstadt wie Ahvaz nicht weiter aufzufahren. Und während es Bomben hagelte, war ich jedes Mal heil nach Hause zurückgekehrt. Ein hektischer Flughafen ist ein Klacks für mich, dachte ich. Wenn ich jemanden auf einen der Bänke saß, setzte ich mich dazu und beobachtete die Start- und Landebahn, die Flugzeuge, die gerade aufstiegen, landeten oder gewartet wurden. Ich saß da, aß meine Kekse und schaute aus den Fenstern. Die Sonne schien nun kräftiger und allmählich wurde es mir warm in der Halle. Dennoch kam mir die Sonne hier eigenartig mild vor. Sie brannte nicht auf der Haut. Schließlich lief ich wieder ein wenig herum und beobachtete das Treiben oder lehnte mich an eine Wand und aß noch ein paar Kekse aus meinem Rucksack. Mittlerweile hatte ich die zweite Packung geöffnet. Irgendwann reichte mir das nicht mehr. Ich hatte Hunger auf richtiges Essen. Ich erinnerte mich, dass ich einen Stand gesehen hatte, an dem Sandwiches verkauft wurden. Und ich hatte ja die $100 bei mir, aber ich traute mich nicht, etwas zu kaufen. Ich verstand ja die Sprache nicht und spätestens an einem solchen Stand würde ich wohl erwischt werden. Also beschloss ich mir einfach, das zu nehmen, was die anderen Menschen stehen ließen. Das kam aber offenbar kaum vor. Zumindest sah ich nirgendwo den Rest eines Sandwiches rumliegen. Die Menschen hier schienen alles in den Mülleimer zu werfen. Nach einer Weile entdeckte ich auf einem Vorsprung neben den Fenstern, doch ein Stück belegtes Irgendwas. Ich lief hinüber, setzte mich aber erst einmal an einen Tisch. Dabei tat ich so, als würde ich mit meiner Mutter sprechen und sagte auf Persisch, ich sitze hier. Ich dachte, so würden die anderen Menschen, die mich nur aus den Augenwinkeln wahrnehmen, denken, dass meine Mutter in der Nähe wäre und ich hier auf sie warten würde. Dieser Trick hatte im Iran so oft funktioniert, wenn ich mich irgendwo aufgehalten hatte, wo ich nicht sein durfte. Und ich hatte nicht zuletzt dadurch, dass ich die Gesichtszüge meines Vaters studiert hatte, ein Gefühl dafür entwickelt, wann jemand skeptisch schaute. Die Menschen, die in meiner Nähe saßen, kümmerten sich jedenfalls kein bisschen um mich. Sie waren in ihren eigenen Welten. Also stand ich auf, lief schnurstracks zum Fenster, ich packte mir das belegte Brötchen und lief los. Ich aß es im Laufen. Es schmeckte nach Pute oder Hühnchen, könnte aber auch Schweinefleisch gewesen sein. Mir war das egal. Ich hatte Hunger und fand es köstlich. Und es reichte aus, um meinen kleinen Körper satt zu bekommen. Ich behielt meine Taktik bei und lief stundenlang durch den Flughafen. Gezielt geradeaus, aber eigentlich orientierungslos. Dabei erschien mir nach wie vor alles interessant zu sein. Die Menschen, die Farben, die Klänge, der Duft. Irgendwann war es draußen wieder dunkel geworden. Ich wusste nicht, wie spät es war, aber weil ich so müde war, glaubte ich, es müsste mitten in der Nacht gewesen sein. Also setzte ich mich auf eine Bank, auf der sich nur wenige Menschen aufhielten. Ich wollte mich hinlegen und am liebsten einfach nur schlafen. Der Tag, all die Eindrücke und die Kilometer, die ich hinter mich gebracht haben musste, hatten mich müde gemacht. Aber ich konnte nicht schlafen, denn ich traute mich nicht. Es war meine zweite Nacht in diesem Flughafen. Immer noch griff ich ab und an in den Rucksack, um unauffällig nach Keksenkrümeln zu tasten, wurde aber immer wieder fündig, allerdings nicht mehr wirklich satt davon. Als ich aus dem Fenster schaute, stieg plötzlich Angst in mir auf. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte. Diese Kombination aus Müdigkeit und Hilflosigkeit zerriss mich beinahe. Ich wollte heulen und zugleich schlafen. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass meine Mutter weit entfernt war. Zum ersten Mal konnte ich nicht einfach nach Hause zurücklaufen. Und ich begriff, dass mir niemand helfen würde. Niemand interessierte sich für mich. Was hätte ich in jenem Moment darum gegeben, in unserem Haus in Ahvaz zu sein und mit Said im Hof zu spielen? Ich vermisste meinen Freund. Ich vermisste den ganzen Iran. Dieses Land hier war nichts für mich. Immer wieder kam mir in den Sinn, dass mich mein Vater vielleicht doch bestrafen wollte. Vielleicht war das ja alles so geplant. Millionen Gedanken gingen mir durch den Kopf, aber irgendwann schlief ich ein. Ich wachte von einem Rütteln wieder auf, öffnete meine Augen und sah vor mir zwei Männer und eine Frau stehen. Sie trugen Uniformen und hatten Pistolen an ihren Gürtel. Ich schaute zu ihnen hoch und flog und fing sofort an zu weinen und zu schreien. Ich dachte, jetzt haben sie dich erwischt. Du bist aufgeflogen. Sie werden dich umbringen. Uniformierte Menschen bedeuteten im Iran nie etwas Gutes. Ich heulte so laut ich konnte, bis sich irgendwann die Frau zu mir herunterbeugte, mir den Kopf strich und versuchte, mich zu beruhigen. Die beiden Männer standen währenddessen einfach nur da. Nach einer Weile kullerten mir zwar immer noch Tränen über die Wangen, aber ich schrie nicht mehr. Die Frau redete mit mir, doch ich verstand kein Wort. Dann nahm sie meine Hand und wir liefen los. Ich hatte noch immer unglaubliche Angst und hätte gerne gesagt, dass ich nach Hause zu meiner Mutter wollte. Aber ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte. Einer der Männer trug meinen Rucksack, das machte mich nervös. Es kam mir so vor, als hätten sie mir einen Teil meines Körpers genommen. Der Rucksack war das Einzige, was mich noch mit meiner Mutter verband. Wenn er bei mir war, war das, als wäre meine Mutter bei mir. Während wir durch die große Halle liefen, schaute ich die ganze Zeit auf meinen Rucksack und hielt die Hand der Frau ganz fest. Bei ihr fühlte ich mich ein wenig sicher.
Jetzt haben wir leider nur noch 5 Minuten, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Imani ist also als Sechsjähriger jetzt am Frankfurter Flughafen. 2 Tage schafft er es, sich unsichtbar zu machen, dann wird er quasi erwischt. Er kommt in eine Flüchtlingsunterkunft für minderjährige Flüchtlinge. Und ob Sie es glauben oder nicht, von da flieht er nochmal, weil sein Vater mitkriegt, dass es nicht geklappt hat, dass er nicht in Norwegen ist, organisiert sein Vater vom Iran aus, dass Imani, 6 Jahre alt, jetzt nochmal einem Schleuser übergeben wird, der ihn dann schließlich nach Norwegen bringt. In Norwegen klappt dann auch nicht alles so, wie es sein sollte. Da bleibt er aber 2 Jahre, dann kommt er nach Deutschland. Wir könnten jetzt noch ganz viel erzählen. Ich habe noch eine letzte Frage, weil 3-4 Minuten haben wir noch. Imani, du bist nie wieder in den Iran zurückgekehrt. Hast du eine Heimat gefunden? Hast du einen Ort, hast du diesen besseren Ort gefunden?
Ja, ich glaube, diese Frage können viele, viele Flüchtlinge oder Migranten, die auch aus dem Krieg geflohen sind, auch nicht so richtig stellen. Auch die, die nicht vom Krieg geflohen sind, weil man ja in seinem Land, in seinem Heimatland oder das Land seiner Eltern Fremder ist, weil man in Deutschland oft das Gefühl hat, dass man Fremder ist, weil es noch nicht so in ist, dass ein Deutscher nicht unbedingt deutsch aussehen muss. Aber diese Flucht, ich denke nicht mehr an Heimat. Ich versuche nur an einem Ort zu denken, wo ich weiß. Wo meine Freunde sind, wo sind die Straßen, die ich kenne. Und meine Heimat ist ja mittlerweile auch Deutschland. Ich bin ja seit meiner Kindheit ja auch hier mittlerweile. Aber es ist immer noch kein Gefühl von Heimat, wie es vielleicht ein Deutscher hat. Dieses Gefühl ist nicht da. Es ist einfach ein Land, in dem ich mich seit vielen Jahren aufhalte. Und wenn man sagen muss, hast du eine Heimat, würde ich sagen, ja klar, es ist Deutschland. Ich lebe in Deutschland. Aber dieser Begriff ist für mich nicht mehr so wichtig.
Vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse. Vorne ist ein Büchertisch, wo Sie das Buch kaufen können. Imani kann leider nicht hier bleiben, um zu signieren oder noch zu sprechen, weil wir direkt zum Zug müssen. Aber trotzdem vielen Dank. Und danke Ihnen.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.